Ja, willkommen, liebe Gemeinde und Gäste. Wir sind inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen. Dennoch gehe ich zurück zu den Wurzeln. Sagen wir mal so knapp 2000 Jahre vorher. Burkhard und Henny haben mich gebeten, eine Predigt zu halten. Gestern habe ich noch herumgefragt, wer hat denn einen Text für mich? Keiner. Also blättere ich selbst. Aus der Offenbarung an Johannes, 5. Kapitel. Damit möchte ich meine Pilgerreise beginnen, in der Kar- und Osterwoche an die Stätten der 7 Gemeinden. Was heißt denn eigentlich Predigt? Kommt von Prädikare. Einer sagt etwas vor, was die anderen eigentlich auch selber lesen können. Es ist alles schon gesagt, aber nicht von mir, daher meine Bemühung. Lesen wir, hören wir noch einmal hinein. So Vers für Vers. Wie wird die Bibel zur Heiligen Schrift? Für manche Menschen ist es nur die Bibel. Eine interessante orientalische Bibliothek, ist meist in Hebräisch, viel in Altgriechisch geschrieben. Da kannst du Wissenschaftler werden. Philologe, Religionswissenschaftler. Es ist immer spannend, alte Texte. Dasselbe Buch, derselbe Text wird für manche nicht nur die Bibel, sondern qualitativer Sprung zur Heiligen Schrift. Was heißt denn das? Der Text ist wie eine Leiter, die dich in eine Beziehung bringt zu dem Ewigen, dem Heiligen, zu dem ungeschaffenen Geist. Dort nur ist dein Geist letztlich zu Hause. Normalerweise sind wir hier auf Erden nur zu Hause. Ja, mehr oder minder. Man hat so seinen Platz oder sucht den nächsten. Vielleicht ist der besser. Es geht also um die Wirklichkeit des Geistes, des Unsichtbaren. Gott ist Geist, kein Gespenst. In diese geistige Wirklichkeit, in die himmlische Welt hinein, beim Studium, der Meditation, der Bibel, beim Sonntagsgottesdienst, plötzlich auf einmal, so Johannes auf Patmos, wurde ich vom Geist ergriffen, boah. Und der himmlische Kosmos tut sich auf, wenn er sieht in die geistige, ungeschaffene, göttliche Welt. Er kommt schon wieder runter, keine Sorge. Und ich lese den ersten Vers, Kapitel 5. Und ich, Johannes, sah, in der Rechten hält der Ewige, der Einzige, der auf dem Thron sitzt, eine Buchrolle, die beschrieben innen und außen und mit 7 Siegeln versiegelt. Ja, was sieht denn der? Im Hebräischen, und das ist die Grundlage für den griechischen Text, unterscheiden wir zwischen 1 und 1. Aleph. Unser A, Aleph, ist der erste Buchstabe. Es gibt den endlichen Anfang. Irgendwann trafen sich Papa und Mama, 9 Monate plus oder minus X, und du bist erschienen. Hast das Licht der natürlichen Welt erblickt. Und am Ende ist Schluss, Taf, Kreuz. Von Aleph bis Taf ist das natürliche Leben eines Individuums gebaut. Ja, muss denn der Messias, der Erlöser, leiden in dieser Welt, die Olive, die Frucht des 8. Tages, eine Metapher für die himmlische Welt? Fragt Kleophas, der Onkel Jesu, unterwegs nach Emmaus. Und plötzlich brennt sein Herz und sie begreifen etwas. Den Sinn, die Sinnspur der Bibel weist in die unsichtbare himmlische Welt. Erst Wortgottesdienst, den Sinn verstehen, der in der Sprache verborgen ist. Dann teilen sie mit Jesus in seinem Namen Brot und Wein. Mit Aleph, Emmaus. Darin steckt die hebräische Wurzel Hamad, heißt so viel Quelle, ein Bad. Die einzige Quelle, die nach Westen in unsere Gegend, nach Westen entspringt, im galiläischen Gebirge. Da fängt etwas an, wie du und du lebst. M, da kommt M, kommt unser Buchstabe M davon her. Auf und ab geht es. Im Haus, ein leichtes Diej. Und dann ist Schluss. War das alles? Die Sehnsucht, die Hoffnung des Menschen, der Geist im Herzen fragt weiter. Ach, die Metaebene der natürlichen materiellen Existenz, ein jenseitiger Mittelpunkt, Fluchtpunkt, Zielpunkt, ursprungloser Ursprung, wo komme ich denn her? In der Welt von Hamad, von Emmaus. Dieser verborgene Sinn, das Sinnziel, heißt nicht Aleph, sondern Echad. Übersetzen wir mit einzig. Einzig ist der Ewige. Wie alternativ. Was für ein Horizont. Von dort her aus der Perspektive des Ewigen die Welt im Blick nehmen. In ihrer Schönheit, manchmal leuchtet Herrlichkeit auf. Wo geht es hin? Und Johannes sieht, er hat eine Vision. Wie eine Ikone. Die Welt der Geschaffenheit wird transparent auf das Urlicht, den ursprünglichen Ursprung, die Kabot, die Herrlichkeit des Herrn übersetzen wir. Wie zu erwarten, aus dem Griechischen Kyrios, der Ursprung der Herrlichkeit. Da geht es nicht um irgendwelche Damen und Herren. Ach, der Eigenname Gottes, wie kann man denn den übersetzen? Israel kennt den Eigennamen Gottes. In einer Bibelschule kann man ihn lernen. Von Anfang bis zum Ende sei gelobet der Name des Herrn. Sein Tetragramm, vier Buchstaben, ein Jota, 10, der kleinste Buchstabe. Nimm das Jota nicht weg von der Bibel. Dass es von Anfang an verborgenes Gotteswort im Menschenwort ist. Sonst bist du ein nicht allzu bedeutender Schriftgelehrter. Ach, da geht es um Gott in der Bibel. Jota, 10. 10 Weisungen zum Leben. Dann kommt ein He, sein Fenster. Das hat Konturen und ist offen. Waff und, Zahlenwert 6. Und noch ein He. Der Mensch ist das Spiegelbild Gottes, mathematisch formuliert, 5 und 5 ist 10. Ach. Wo die Liebe des Menschen zum Menschen von Du zu Du aufleuchtet, gibt es einen Wink auf den Ewigen. 7 mal 70 Deutungen gibt es für diesen Namen. Wenn man in Menschensprache ihn spricht, den Geist des Lebens und des Atems nennt. In der Stille wird er hörbar, in der Stille. Zur Zeit Jesu am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung und Bedeckung, rief der hohe Priester im Allerheiligsten, der war selbst verborgen, den Eigennamen Gottes 3-mal aus. Kleine Bibelschule, der Tempel ist erhalten, geblieben in Geist und Wahrheit, nur materiell weithin verschwunden. In Geist und Wahrheit ist der Tempel erhalten geblieben. So können wir Gott nennen mit seinem Eigennamen. Ich mach das mal. Yahweh. Yahweh. der Geist des Lebens und des Atems. Im menschlichen Atem, der unsichtbare Geist, der da wirkt, schöpferisch verbindend sein lassen, aber wie guter Vater, die wir hinausgeboren sind in Raum und Zeit, in die materielle Welt. Johannes sieht, was für eine Theorie, was für eine Anschauung, eine Visio Beatifica, eine glückselig machende Schau zu sehen und zu hören. Er hört tiefer. Das Wort der schöpferischen Liebe, das Wort Gottes. Und er sieht. Und ich sah, der Einzige auf seinem Thron. Der Thron ist menschliche Sprache, der Herrschaftsbereich. Der Altar ist der Thron Gottes. Brot und Wein und Wort. Der Herrschaftsbereich. Von dort her breitet sich das Reich Gottes aus. Das Hereinreichen des Ewigen in die Sphären der geschaffenen Welt. Ein Buch mit 7 Siegeln. Das Buch der Schöpfung, das Buch der Offenbarung. Ja, was passiert denn alles in der Welt? Ein Siegel, das ist versiegelt. Versiegelt und bei der Entsiegelung, bei der Offenbarung geht ein Stück der Schriftrolle nach der anderen dir auf. Die Bibel ist das Wort, das verborgene Wort, durch das offenbar wird. Ab Siegel 4 wird empfohlen, macht das nur in der Nähe des Reiches, nein, des Lammes Gottes auf, die Chiffre für den verborgenen Sinn. Sonst hältst du gar nicht aus, was in der Welt alles geschehen ist. Es ist zu schlimm. Wer ist würdig, die Welt zu deuten, zu nennen, was offensichtlich ist und verborgen? Ja, der, der offenbart, wer Gott ist und die Schöpfung, der wahre Mensch und Gott in seinem Messias, in seinem Christus. Vers für Vers, ein Buch des Offenbarwerdens. Wer ist der Mensch? Wer bist du? Wer sind wir? Was ist das, was gewesen ist und jetzt stattfindet, der Fall ist und sein wird? Was für eine Perspektive in die Wirklichkeit Gottes und im Rückblick in den Text. Ja, wer sind wir denn? Woher? Wohin? Und ich sah, die Schau geht weiter. Ein mächtiger Engel. Engel steht für geschaffene Wirklichkeit, geistige Wirklichkeit. Manchmal tangieren dich die Flügel, die Spuren der Engel. Michael, wer ist wie der Ewige, der Einzige? Raphael, nur bei El, bei dem Ewigen findest du Heil. Gabriel, ach, göttliche Liebeskraft wirkt sich aus. Die 7 Engel der 7 Gemeinden. Was für eine Partitur, die Sphärenmusik zu verstehen oder zumindest zu vernehmen. Und es wird laut gesagt, cum magna voce, mit lauter Stimme, kommt aus der geistigen Welt des Engels. Daher unser Eck, dasselbe Wort im Indogermanischen, Angelus der Engel, bei uns das Eck, der Herrgottswinkel. Die Spuren der Engel sind nicht die eindimensionalen Geleise unserer Berechnungen, Erwartungen, Kalkulationen. Nein, boah, plötzlich kommt was ums Eck. Natürlich gibt es Gute und Böse. Gute Überraschungen und nein, danke, nicht schon wieder. Höre auf die guten Überraschungen, was plötzlich dein Leben verändert und dir die Perspektive gönnt in der materiellen Welt. Da gibt es ja noch geistige Realitäten und Wirklichkeiten. die Welt der Werte. Freiheit ist unsichtbar, Würde ist unsichtbar. Verantwortung siehst du nicht, aber stell dir vor, das gibt's nicht mehr. Dir geht's schrecklich. Das finde ich dann auch in Ordnung. Also, öffne dich doch für die geistige Welt der Werte des Unsichtbaren. Was wirkt denn am Verkehrszeichen, das Blech oder die Bedeutung? Ja, natürlich die Bedeutung. Du kannst als Metall auch Holz nehmen. Also nun, was ein lauter Engel, eine Überraschung, artikuliert sich. Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Niemand konnte das Buch in der geistigen Welt und auf der Erde der materiellen Welt öffnen. Alles ist zu. Ephata, Ephata, nee, ich bleib lieber zu. Ja, mach doch noch mal auf. Du bist taub, du bist stumm. Ja, wer macht mich denn auf? Habe ich oft probiert? Nein, danke. Ich bleib lieber zu. Zur Not sauf ich mich zu. Kurzfristiges Glück, keine Lösung. Wer öffnet denn dein Herz, deinen Geist, deinen Sinn? Wem traust du denn das zu? Be careful. Johannes, ich, sagt er natürlich, weinte sehr. Das ist zum Weinen. Es ist möglich, manchmal zum Heulen. Alle sind wieder zu und trauen niemand, der sagt, mach doch auf. Schütze deine Freiheit, da bist du gut beraten. Aber immer nur gut gerüstet. Und irgendwann sind sie alle unbeweglich, die Ritter und die Ritterinnen. Und wenn der Knappe weg ist, entrüstet euch, entrüstet dich. Und was sagt der Engel weiter? Er sagt nichts. Außer es ist zum Weinen, eine spirituelle Erfahrung. Ja, wen gibt es denn noch außer Engel in Israel? Die Erbpriester. Es gab ein Erbpriestertum, das war genetisch fundiert. Das nennt man die 24 Ältesten. Aaron und seine Nachkommen. Einer von den Ältesten, Presbyteros, ja, älter ist nun mittelmäßig übersetzt, Presbyteros, einer derer, die reif geworden sind. Ein reifer Mensch hat etwas erkannt. Erinnert euch an das Bild, die Äpfel hier waren nicht alt, sondern reif. Werde nicht alt, sondern reif, das mit dem Alter klappt von selbst. Die Reife ist die Jugend des Alters. Also einer von den 24, die da reif geworden sind, hat einen super Tipp an Johannes. Hör auf zu jammern. Weine nicht. Hör mal mit deiner Anklage, deiner Selbstanklage. Und wie es ist alles schrecklich und die Welt geht unter, mir ist auch schon ganz schlecht. Es bringt ja nichts, die Botschaft der Prediger des Todes. Ja, und dann, ich lese, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Was ist der Sieg, der die alte Welt überwindet? Erster Johannesbrief, präzise formuliert. Was ist der Sieg, der deine Vergangenheit toppt? Der Glaube an die Auferstehung. ach, Gott hat nicht nur diese Welt geschaffen und erhält sie und erträgt sie. Es gibt neue Welten, neuen Himmel, neue Erde. Das ist der Sieg, der die alte Welt toppt. Der Glaube an den Auferstandenen. Unglaublich, das Beste kommt noch, bleib entspannt. Und zwei Spitzentitel werden aufgegriffen für Jesus von Nazareth, die Talia, das Lamm Gottes aus Genesis, der Löwe aus dem Stamm Juda. Jehuda heißt das Loben. Die erwählt werden, den Lobpreis Gottes wachzuhalten in schrecklichen Zeiten. Der Löwe, boah, wie repräsentativ. Das Wappentier des Ewigen in Zeit und Raum. Der Löwe aus dem Stamm Juda, Jehuda. Hör mal auf den Juden in dir, nicht nur historisch forschen. Es geht hier um eine heilige Schrift. Alles ist verborgen, auch in dir. Der Segen von Juda lautet, das Zepter wird nicht von den Füßen weichen. Das Zepter, ich meine nicht das Zepter, von den Füßen. Das ist so etwas wie ein Blindenstock. Ach, das Zepter ist, womit du stehst und gehst. Mit ihm geht's weiter. Das ist das leitende Prinzip. Die achtsame, menschenfreundliche Führung. Die bleibt das Zepter von Juda an deinen Füßen. Damit geht es weiter. Nicht nur, wie geht es dir, nein, wie geht er mit dir, das Zepter. Anhand des Messias kann es weitergehen und du musst nicht mehr klagen und verklagen. Nicht mehr nur mit den Zähnen knirschen und heulen, komm aus deiner Vorhölle heraus. Und der andere Spitzentitel lautet, der Spross aus der Wurzel Davids. David heißt der Liebling, Neuhebräisch, der gute Onkel. Ach, der Liebling Gottes, du bist geliebter Sohn, geliebte Tochter. Die Wurzel Jesse oder Isai kann man auch übersetzen. Der Großvater Obed und der Urgroßvater Boas. Er heiratet eine Ausländerin, stell dir mal das vor. Die Ruth gibt sein ganzes Buch. Aus den fremden Völkern und aus Israel kommt der Sohn Davids. Sohn Davids, erbarme dich meine. Der Titel Jesu in der Öffentlichkeit Israels. Man lese nach seinen Stammbaum bei Matthäus. Josef, ein Davidide. Sie siedelten zurück, historisch kritisch, über die Batanäa nach der babylonischen Gefangenschaft nach Nazareth, Nosea, Sprosshausen heißt das. Dort wohnten diese Nachkommen. Der Davididen, verarmter Hochadel, nicht korrupt. Boah, Josef, die Autorität. Mit dem Spitzentitel Zadig, ein Gerechter, ein Beziehungsgerechter, zwischenmenschlich gerechtfertigt durch Gott, der Repräsentant des Ewigen an Vaterstadt. Er heiratet ins Nachbardorf, Sephoris, früher Zippori. Dort wohnte eine Priesteradelfamilie, hatten sogar ein Haus in Jerusalem, gleich neben dem Tempel. Maria, Mara, heißt die Frau, die durchblickt und die die Bitternis kennt. Raali traut auf Wiedersehen, ja, die sieht tiefer und kennt die Bitternis. Durch Josef Davidide, mütterlicherseits priesterlicher Hochadel, Onkel Zacharias darf ins Allerheiligste. Da wacht sogar Rudolf Augstein auf und sagt, aus dem könnte ja noch was werden. Wer ist der Mann aus Nazareth? Was für eine Herkunftsfamilie! Und dann noch Repräsentant Thalia, der verborgene Sinn, das Lamm Gottes aus Ewigkeit. Und ich sah, Johannes, heißt Chen, der begnadete Mensch, zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten steht ein Lamm, der Spitzentitel, das Lamm Gottes. Schaut aus wie das geschlachtete Lamm. Die Jesusgeschichte bis ans Kreuz ist in ihm aufgehoben, das heißt bewahrt. Die sieben Geister, das Lamm tritt heran und empfängt das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Welche Ermächtigung Jesu Christi! Der rechte Platz ist der Ehrenplatz durch den Ewigen, durch den Einzigen. Jesus Christus, der Repräsentant, der Sohn Gottes, die Zukunft Gottes bei uns. Was für eine himmlische Partitur. Setze dich zu mir auf meinen Thron. Stell dir vor, die Verheißung in Laodicea. Syntronon, du wirst mit ihm herrschen, das heißt aus Liebe dienen. Mit schöpferischer Liebe kannst du ein Repräsentant des Ewigen werden, ein Christ, eine Christin. Liebe gibt es nur in Freiheit, logisch. Zur Freiheit seid ihr befreit, Galater 5,1. Ihr seid auch in eurer Weise Davididen, von Gott geliebte Wesen. Getauft, der Himmel tut sich auf. Dies ist mein geliebter Sohn. In ihm findet die Zukunft Gottes in irdischer Gestalt statt. Und sie singen ein neues Lied zu dem Christus, dem Messias hin, dem Lamm, dem Daviden aus der Wurzel Jesse. Würdig bist du, das Buch des Lebens zu empfangen und seine Siegel zu öffnen. Würdig ist das Lamm, Mächtigkeit zu empfangen, Reichtum, Fülle, Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Der Wortgottesdienst beginnt mit einem Lobpreis und der Brotgottesdienst mit dem Sanctus. Der Heilige ist dreimal heilig, denn er hat sich geoffenbart in väterlicher Schöpferkraft, in Jesus dem Christus und dem Heiligen Geist, der je neu in euch wirken möge. Den Geist erkennst du an Wirkungen. Seele an Gefühlen und Emotionen, Körper an Reaktionen und Symptomen. Möge der Geist wirken.